Werkstattgespräche, der Macher-Podcast.
Alexander Wagner hat einen Garten. Das ist an sich nichts Besonderes, weil sowas haben die meisten Leute, die ein Haus besitzen. Meine Eltern haben auch einen Garten. Allerdings hat Alexander Wagner nicht das im Garten stehen, was meine Eltern da haben, nämlich Geranien und Apfelbäume und so Zeugs, sondern exotische Pflanzen. Noch besser, Alexander Wagner hat einen Dschungel. Hallo, Herr Wagner.
Hallo, Herr Klein.
Ein Dschungel ist ja jetzt ein ziemlich großes Ding. So jetzt, wenn man so Fernsehen sieht, ne? Wie groß ist Ihr Dschungel?
Also der Riesendschungel ist tatsächlich, man glaubt es kaum, gerade mal 100 Quadratmeter groß. Aber wenn man drin steht, denkt man, man ist wirklich in einem, weil man sieht außer Pflanzen dann nichts mehr.
Man kann also nicht durchgucken?
Im Sommer nicht, im Winter schon, im Sommer nicht.
Wie viele Pflanzen stehen denn da? Haben Sie da überhaupt noch einen Überblick drüber?
Ja, so ungefähr. Also aktuell sind es gute 200 Pflanzen und es sind bis auf wenige Dinge, also wenige Pflanzen, fast alle ausgepflanzt, obwohl es eigentlich Pflanzen sind, die hier gar nicht hergehören.
Ausgepflanzt? Was bedeutet das?
Das heißt, die sind also wie ein Apfelbaum auch nicht im Topf, sondern wirklich in der Erde.
Ach so. Wie viele verschiedene Pflanzen sind denn? Sind das auch 200 verschiedene Pflanzen?
Oder? Ja, also fast ausschließlich verschiedene. Es sind zwar einige Palmenarten, einige Bananenarten und einige Ingwerarten, aber das sind wir schon bei 25, 30 und die restlichen 250, 280 sind lauter andere Pflanzen.
Bananen?
Ja, auch Bananen und nicht nur die üblichen, was man jetzt zum Beispiel bei Hornbach kriegt, sondern, also das wäre die Musa Basio, die Faserbanane, die japanische, sondern ich habe auch noch drei andere Sorten, die frostfest sind. Also winterhart gibt es ja sowieso so gut wie keine Exoten, aber frostfeste.
Es gibt frostfeste Bananen? kann man die dann auch essen, Ihre Bananen?
Ja, also die eine Sorte nicht, die man auch eben in den Baumärkten bekommt oder im Fachhandel. Aber die drei Arten, die ich habe, dort die zusätzlich, die kann man essen. Also da ist eine Sikimensis dabei, also für die, die sich auskennen, eine Bordelon und eine Musa Eiscreme, die heißt tatsächlich so.
Wie schmecken die Bananen denn? Also ich kenne Bananen so aus Tropen, ne? Aus dem Urlaub, da schmecken Bananen ja komplett anders als das, was man im Supermarkt kauft.
Genau.
Ist das bei Ihnen auch so?
Das ist dann auch so. Ich habe eigentlich diesen Faible speziell für Bananen bekommen, als ich rumgereist bin, vor allem in Mexiko, mein Schwager lebt da drüben. Und da habe ich blaue Bananen gegessen, orangefarbene, pinkfarbene Bananen. Also das sind nicht gefärbt, die sind von Natur aus so. Und die schmecken tatsächlich um Welten anders. Ich möchte nicht immer sagen besser, aber um Welten anders als die wir hier zu kaufen kriegen. Was wir hier europaweit und weltweit zu kaufen bekommen, ist ja die Musa Dwarf Cavendish. So eine spezielle Züchtung. Ja, die sind zwar in Ordnung, aber wenn jemand sich in Bananen auskennt, ist das die letzte Wahl, die er nimmt.
Die Cavendish habe ich kürzlich irgendwo gelesen. Die ist auch bedroht durch irgendeinen Erreger.
Ganz genau.
Haben Sie das Problem auch mit Ihren Bananen?
Nein, nein. Also dieser Erreger, der ist schon sehr alt. Das ist ein Pilz, der auch die vorhergehende, die Grand Michel oder wie die hieß, in den 50er, 60er Jahren komplett ausgemerzt hat weltweit. Und wenn dieser Pilz mal im Boden ist, dauert es fast 60, 70 Jahre, bis man ihn halbwegs wieder rauskriegt. Und da das natürlich in großen Mengen, heute würde man sagen Monokulturen angebaut wird, ist das Problem natürlich, dass man diese ganzen Flächen nicht sauber bekommt diesbezüglich. Also es ist ein natürliches Verhalten des Pilzes. Wenn man die Biodiversität erhält, nicht nur bei Bananen, dann würde sich das ausgleichen irgendwann. Da wir aber nur eine einzige Sorte oder überwiegend eine Sorte anbauen, dann kriegen wir ein Problem, ja.
Das heißt, dieser Pilz, selbst wenn er bei Ihnen wohnen würde, irgendwo im Boden, könnte Ihnen gar nicht gefährlich werden?
Nö, es gibt Sorten, die da resistent sind, beziehungsweise nur wenig Schaden nehmen.
Wie oft erntet man denn so Bananen eigentlich? Ich komme jetzt von den Bananen nicht mehr runter.
also da kommen wir natürlich auch noch zu anderen Pflanzen. Also bei Bananen ist das, da streiten sich die Geister. Manche sagen 2 bis 4 Jahre. Ich sage, ab dem 40. Blatt kann eine Blüte entstehen und damit auch diese Fruchtstaude.
Und wie viele Bananen haben Sie da so im Jahr?
Also ach Gott, das ist es reicht nicht zum Versorgen. Weder für mich alleine noch für die Familie, geschweige denn für Nachbarn oder für einen Großmarkt. Das würde ich auch gar nicht machen, weil das ist, wie gesagt, es ist ein Hobby. Es ist ein Spaß, den ich dabei habe, auch alle anderen Fruchtsorten, die ich habe. Es ist es ist reich, dass man am Jahresende bzw. im Frühjahr, weil die werden ja geschützt, meistens blühen sie für uns ungünstigerweise im Hochsommer. Mhm. Dann habe ich im Spätherbst die Bananen dran, aber ausreifen müssen sie dann eigentlich über den für uns Winter. Ja, es wird schwierig. Also ich habe schon geschafft, die tatsächlich mal durchzukriegen, aber der Geschmack, da muss man ehrlich sein, ist nicht der, den ich aus Mexiko oder aus Spanien oder sonst wo kenne, weil uns fehlt das Licht, die Wärme und die Zeit.
Was würde das Licht, die Wärme und die Zeit machen? Würden die davon süßer werden?
Also ich vermute, ja, sie würden schneller ausreifen. Ja, die schmecken natürlich etwas süßer. Sie werden stärkehaltiger, so wie man es auch vom Supermarkt kennt. Wenn die grün sind, mögen sie ja viele nicht, aber sie ist stärkehaltiger. Sie ist eigentlich besser, wenn man sie grün ist. Wenn sie natürlich gelb ist, wird sie süßer. Das ist letztendlich dann der Reifegrad.
Wenn Sie sagen, ungünstigerweise blühen die im Hochsommer, also in unserem Hochsommer, was ist daran das Ungünstige?
Weil die so lange brauchen zur Ausreifung. Also die Befruchtung ist nicht das Problem, die befruchten sich ja selbst letztendlich, obwohl auch Bienen dran gehen. Aber bis die ausreichend groß wären, ist es praktisch tiefster Winter, Dezember, Januar, Februar und da ist kein Licht mehr da. Also das dann zu beheizen, in den Zeiten jetzt sowieso, wo es alles sehr teuer ist, was die Energiepreise angeht, da ist eine Grenze auch für mich gesetzt, wo ich sage, es soll Spaß machen, soll mich nicht bluten lassen.
Aber machbar wäre das? Also wenn Sie
das wäre machbar.
Dickes Gewächshaus drum.
Es gibt sogar in Deutschland, in Oberfranken gibt es eine Großgärtnerei, die das gemacht hat, die heizen mit der Abwärme einer Schreinerei, die nebendran steht. Das heißt, die haben ganzjährig Ertrag, wo sie auch verkaufen, also lauter Exotenfrüchte, auch Ananas und Bananen, weiß der Teufel, Mangos, alles Mögliche gibt es da.
Wo wir schon bei anderen Fruchtsorten sind, welche haben Sie noch?
Oh, einiges. Also genannt habe ich schon Ingwer, einen davon, den zum Essen, also den Officinale, wie der heißt. Ich habe aber noch einen Mioga-Ingwer, das ist ein japanischer kleiner, den kann man auch essen, den mag ich aber nicht essen, weil er so schön ist. Der ist nämlich blau, so bläulich, lila Farben. Dann habe ich Kaki, ich habe Nashi, ich habe Jujube, ich habe Kardamom, ich habe Kurkuma, ich habe zwei Orangensorten draußen sitzen, zwei Zitronensorten draußen sitzen und ansonsten alles, was irgendwie exotisch ist oder zumindest exotisch aussieht, auch nicht hierher gehört, das passt dann.
So Zitrusfrüchte, funktioniert das denn in unseren Breiten?
Ja, das funktioniert ganz gut. Das sind aber dann spezielle Sorten. Also der normale Zitruslimon, was man überall zu kaufen bekommt, da kann man mal kurz eine Nacht einen leichten Frost drüber gehen lassen, 2 Grad minus, dann muss es wieder wärmer werden. Ich habe so eine spezielle Sorte, beziehungsweise zwei spezielle Sorten, und zwar einmal die Zitruslimon Meyeri. Also es ist eine Kreuzung mit einem, der Meyer heißt. Der hat diese Urzitrone, Urorange damit reingemischt. Und die hält dann ohne weiteres mal 6, 8 Grad minus dauerhaft aus, solange es trocken ist. Und bei den Orangenarten habe ich unter anderem eine Yuzu, die hält bis minus 12 Grad aus. Und den Test hat es jetzt auch bestanden, da habe ich gerade mal die letzten Tage geguckt. Bei uns war es gar nicht ganz so kalt, aber die sieht einwandfrei aus. Also die ist aber noch klein, das ist mal so ein Versuchsballon wie jedes Jahr für die Pflanzen, die es das Jahr davor nicht geschafft haben. Also es passiert immer wieder, dass welche den Geist aufgeben.
Die Zitrusfrüchte, werden die auch süß oder bleiben die sauer?
Nein, die sind extra so gezüchtet, dass die tatsächlich wunderbar sind. Gerade dieser Citrus Meyer gehört zu den teuersten Zitronen überhaupt, auch für Gastronomiebetriebe, weil die unglaublich süß sind für eine Zitrone, aber den Zitrusgeschmack nicht verlieren.
Und dieser blaue Ingwer, wenn der Ihnen zu schade ist zum Essen, was machen Sie denn damit? Der vergammelt doch irgendwann.
Nein, das ist ja wie ein Rhizom, also praktisch wie eine Kartoffel kann man das ähnlich sehen. Der wächst immer weiter und dann kann man entweder weiter wachsen lassen, dann wird diese Pflanze immer größer und umfassend, also buschiger. Oder man teilt die ganz normal mit dem Spaten und hat dann 2 Pflanzen oder 4, je nachdem, wie man das machen möchte. Also man kann nicht, ich sage immer, nicht zu wenig Pflanzen haben und wer das glaubt, dass das geht, zu viel Pflanzen, der hat noch nie dreidimensional gepflanzt.
Jetzt haben Sie mich. Was ist das denn, dreidimensional Pflanzen? Also Hochbeete.
Nee. Die meisten Menschen gärtnern ja, ich sage es mal, eine Pflanze neben der anderen. Meistens noch mit viel Platz dazwischen, damit Luft drankommt. Ich mache genau umgekehrt. So dicht wie möglich, Und das erfolgreich, auch wenn das viele nicht glauben. Ich lade die Leute immer ein, die es nicht glauben, weil erzählen kann man viel, zeigen ist immer der beste Beweis. Und was dann unten keinen Platz mehr hat, kommt in die Mitte. Ich sage jetzt mal die Unterpflanzung, diese kleinen, die viel Schatten brauchen, die Exoten, die kommen ganz unten. Dann kommen die mittleren, die, ich sage es mal, bis 2 Meter, 2,50 Meter werden. Und darüber hinaus, eben wie im Urwald, kommen dann die großen Palmen und die großen Bäume.
Wie hoch ist denn Ihre höchste?
5,50 Meter habe ich eine Palme gerade aktuell.
Hängen da Kokosnüsse dran oder was?
Das ist eine doofe Frage. Also für Kokospalmen ist es dann tatsächlich trotz Schutz, ist nicht machbar. Wäre schön. Es gibt aber natürlich Palmen, die ähnlich aussehen für einen Amateur, der sagt, ach, das ist eine Kokospalme. Nee, ist keine. Die gibt es tatsächlich, aber die wachsen sehr, sehr langsam. Palmen brauchen bis auf 2 Sorten. Eine große Wärme- und Lichtmenge ganzjährig. Müssen sie nicht immer heiß haben, aber große Wärmemenge im Sinne von, es darf nicht sonderlich kalt werden. Und natürlich Licht, Licht und Licht.
Dieses so dicht pflanzen wie möglich,
ja.
Ist das eine so positive Sache, dass es dann von alleine gedeiht? Oder müssen Sie sich dann besonders drum kümmern?
Überhaupt
wie das
nicht.
Mit Geranien also, dann zum Beispiel?
Nee, also im Vergleich zu einem konventionellen Garten, der sehr viel Arbeit oftmals macht, sei es durch Unkrautjäten oder Umgraben etc., das habe ich alles gar nicht. Ich muss auch nichts mähen. Ich habe praktisch keine Beikräuter, ich nenne die nicht mal Unkräuter, also praktisch keine Beikräuter, bis auf das, was die Vögel nicht fressen und fallen lassen. Das schlägt dann aus, aber das kann ich dann gerade rausziehen aus dem Boden. Das ist nicht das Problem. Aber das hat noch einen anderen Vorteil. Im Sommer, hier bei uns in Studensee ist es auch, wie in Karlsruhe, auch sehr heiß oftmals. Ich liebe das ja, meine Pflanzen lieben es auch, aber meine Frau mag jetzt bis zum gewissen Grad das nichts oder ab einem gewissen Grad nicht mehr so sehr, wenn es zu schwül und zu heiß wird. Und dann kann man bei uns in den Garten gehen, dann habe ich auf der Terrasse schon gemessen, 48 Grad in der Sonne wohlgemerkt, und im Garten 25, 26.
Das klingt insgesamt, als wäre das vergleichsweise wenig Aufwand, diesen Garten zu pflegen.
Ja, ist es tatsächlich. Also die Pflege ist von meiner Seite ist, ich sag mal, 10% von einem konventionellen Garten und die anderen paar Prozent, also nicht die 90, sondern vielleicht nochmal so insgesamt 2 Wochen Arbeit, wenn ich das zusammenrechne, ist der Auf- und der Abbau des Schutzbaus. Den haben wir nämlich noch gar nicht angesprochen, weil auch meine sind jetzt nicht so erzogen, dass man denen sagt, du musst dich dran gewöhnen, sondern es gibt genetisch natürlich eine Grenze. Die Pflanzen aushalten, die kann man auch ein bisschen, ich sage es mal, durch Zugabe von speziellen Düngern so ein, 2 Grad nach unten schrauben, das geht tatsächlich.
Wir reden über Frost, ne?
Ja, wir reden über Frost, ja. Durch spezielle Düngergaben, Kalium, dass die Zucker einlagern können, weil Zucker ist das Frostschutzmittel aller Pflanzen, egal ob das jetzt Exoten oder Einheimische sind, und haben dann ab einer gewissen Größe auch, halten die ein bisschen mehr aus. Also ganz klar, eine junge Pflanze ist da wie Kinder auch, wenn sie ein Kind rausstellen, nur leicht begleitet, dann ist es zwar auch ein Homo sapiens, aber letztendlich leichter zu erkälten und krank zu werden, wie ich, wenn ich jetzt mit meiner Gewichtsklasse da rausstehe und 3 Minuten friere und sage, ja Gott, es war halt kalt.
Wie machen Sie das denn mit dem Frost? Dann warten Sie, bis der erste Frost kommt und dann bauen Sie Ihr Haus auf?
Ja, ganz genau. Also am Anfang war das so, dass ich habe ja 2000, ich hole mal ein bisschen aus. Ich habe im Vorgarten angefangen. Der ist winzig klein, 25 oder 20 Quadratmeter, sind aber noch ein Zugangsweg dabei und ein Fahrradabständer und wo die Mülltonboxen, also im Grunde genommen nichts Bepflanzbares.
Ja.
Und ich bin jeden Morgen rausgegangen, ins Geschäft gegangen und habe mich eigentlich geärgert über das, was da liegt oder was da steht oder was da wächst. Ein Stückchen Rasen von 6,27 Quadratmetern. Und dann musste ich im Herbst was für ein Frühjahr reinmachen und im Frühjahr was für ein Herbst. Und es sah aus wie alles, wie jeder. Und es war nichts, was mir gefallen hat. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, hat mir es immer noch nicht gefallen. Und das habe ich mir 2, 3, 4 Jahre angeguckt. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, oh, ich würde gern was anderes machen. Und dann sagt sie, ja, du warst ja schon immer anders. Und deswegen, ja, was willst du denn machen? Ja, aber wir nehmen das alles mit Humor. Dann habe ich ihr gesagt, dass ich da halt Palmen und so Sachen anbauen will. Und dann hat sie gesagt, wenn das jedes Jahr neu machen will. Und ich sage, ja, das sagen alle. Ich sage, das stimmt nicht. Dann habe ich angefangen mit 3 Hanfpalmen. Die gibt es bei euch im Hornbach übrigens auch, ohne Werbung zu machen. Und ein Eukalyptus habe ich dazu, eine Bitterorange, die auch absolut winterhart ist. Das ist übrigens so eine Art Grund-Zitruspflanze, die für alle als als Veredelung genommen wird. Die, wenn man die mit anderen Zitrussorten kreuzt, dann kriegt man eben, was ich vorhin gesagt habe, die etwas frosthärteren Zitrusfrüchte raus.
Heißt das, dass ich so eine Bitterorange auch bei mir auf dem Balkon stellen könnte?
Wo wohnen Sie denn?
In Berlin-Tempelhof.
In der Stadt.
In der Stadt.
In der Stadt ist kein Problem. Also ich denke mal, da wird es nicht so bitterkalt, um bei der Bitterorange zu bleiben. Aber grundsätzlich ist es bei allen Pflanzen, egal ob Exot oder nicht, alles, was in Töpfen ist, hält bei Weitem nicht so viel aus, wie das, was im Boden ist. Weil der Boden natürlich schützt und oftmals auch hier noch eine Restwärme enthält. Das ist das, was ich auch nutze bei meinen Umbauten im Herbst, dass dann der Boden nach dem ersten Frost, zwar oben die Luft etwas kalt ist, aber der Boden noch Minimum 3 bis 4 Wochen Wärme abgibt.
Ja.
Und die fange ich praktisch mit diesem Umbau ein.
Verstehe. So, dann hatten Sie eine Hanfpalme, einen Eukalyptus, eine Bitterorange im Vorgarten.
Und einen Granatapfel.
Und die sind dann alle kaputt gegangen und dann haben Sie alles nochmal neu gemacht?
Nö, die sind alle, haben alle überlebt. Bis auf der Eukalyptus, der hat 4 Jahre hintereinander im Winter einen Pilz gekriegt. Eukalyptus kommt ja ursprünglich aus Australien und die mögen zwar ab und zu natürlich Wasser, logischerweise, aber nicht wie bei uns so viel. Schon gar nicht im Winter. Wenn es kalt ist und nass, das mag eigentlich keine Pflanze, außer wenn es eine Sumpfpflanze ist. Das ist eigentlich mein Hauptproblem. Weniger die tatsächliche Kälte, wie die Kombination kalt und nass. Kalt und trocken ist eigentlich fast kein Problem, wenn man es richtig macht.
Und da haben Sie diese Pflanzen in den Vorgarten gestellt und das hat auf Anhieb geklappt?
Das hat auf Anhieb geklappt.
Haben Sie einen grünen Daumen?
Nö. Also es
fragt mich. Mir geht immer alles ein. Mir geht, also ja.
Ich kann es gar nicht richtig erklären. Ich habe natürlich ein bisschen auch was gelesen. Ich bin viel gereist und habe auch gesehen, wo manche exotischen Pflanzen auch in exotischen Gegenden trotzdem kalt wachsen. Also gerade wenn man Mexiko anguckt, da gibt es ja in der Sierra Madre. Gibt es Kakteenwälder und da sind Bereiche auf 3.500 Meter, wo tatsächlich noch Palmen wachsen und eine Art Urwald wächst. Also für uns ist es eher so ein kühler Urwald, aber es ist noch einer. Also für uns ist es komplett exotisch und diese Pflanzen bringe ich mir dann mit. Also die Pflanzen nicht, sondern die Samen. Ich lasse die Pflanzen immer, wo sie hingehören, aber die Samen nehme ich mit. Und das ist auch bis auf wenige Ausnahmen rechtlich kein Problem, das mitzubringen. Man wird ein bisschen komisch angeschaut, wenn man 28.000 Samen im Koffer hat. Aber was haben die haben ja alle schon gesehen beim Zoll.
Ich würde jetzt gerne über Samen reden, aber erstmal bleiben wir noch beim Frost.
Natürlich.
Was bauen Sie? Bauen Sie dann ein komplettes Gewächshaus im Winter
über Ihren
100 Quadratmeter Garten?
Ja, das habe ich tatsächlich am Anfang gemacht. Also die ersten 2 Jahre habe ich über jede einzelne Pflanze, die noch recht klein waren am Anfang logischerweise, so eine Art Sack drüber gebaut, mit 2 Pfosten gerade drüber gestülpt, eine Kerze reingestellt, fertig.
Eine Kerze reingestellt?
Ja, so ein Grablicht, die brennen ja so 72 Stunden, das ist dann kein Problem. Also nur bei Bedarf, ich mache das nicht immer, also wenn es natürlich nicht kalt ist, reicht es dieser reine Schutz der Folie, dass die Luft da drin sich genug erwärmt. Der Nachteil daran ist, oder der Vorteil, sagen wir mal, es wird sehr schnell warm da drin. Wenn Licht drauf kommt, muss dann immer die Sonne scheinen im Winter, also das Licht reicht. Der Nachteil ist auch der Vorteil, es wird sehr schnell sehr heiß da drin. Das heißt, die Pflanze kriegt ein Signal, oh, ist ja eigentlich Sommer, und schlägt aus und fängt an zu wachsen und kriegt aber dann nicht genug Licht. Und nachts wird es bitter kalt, weil ja dann kein Licht mehr da ist. Das heißt, dann geht die über den Jordan. Das ist das Preisgeld, das ich bezahlen musste über die ersten 2, 3 Winter. Und dann habe ich angefangen und gesagt, gut, dann machen wir, wie wir in der Physik gelernt haben, große Räume brauchen länger zum Aufheizen, brauchen aber auch länger zum Auskühlen. Und dann habe ich angefangen, praktisch ein Fachwerkhaus aus Holzbalken und Querlatten und einer Eindachung mit so Well-PVC,
ein
Well-PVC-Draht, und dann habe ich 3 Lagen Gerüstbaufolie, 2 außen, eine innen, und da rein dann noch eine Stromleitung mit einem Thermostat, das bei 2 Grad plus angeht, der Heizer, da hängt so ein 2 kW Heizlifter dran, und dann noch auch bei 2 Grad wieder ausgeht. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen seltsam an, aber da ist eine Verzögerung drin. Deswegen, ich habe auch schon ganz schlimme Winter gehabt. 2018 hatten wir ja 14, 15 Grad minus, 3, 4 Nächte. Da hat es gar nicht ausgereicht, und ich war in Mexiko, habe mir einen schönen Lenz gemacht, und die armen Pflanzen hier haben einen Großteil den Geist aufgegeben. Das war dann meine Schuld. Für solche Fälle, wenn ich zu Hause bin, habe ich noch so eine Gasflasche, wo man direkt diesen Brenner drauf machen kann, der dann mitheizt. Also die Kosten halten sich da echt in Grenzen. Also wenn die Heizkosten mit Gas und Strom zusammen 100 € sind im Jahr, dann ist es viel.
Dieses Fachwerkhaus, das bauen Sie auf und bauen das wieder ab?
Ja, das
Wo
ist.
Wo lagern Sie das denn?
Ich fange mal vorne an.
Okay.
Ich baue das auf und ab. Das ist diese zusätzlichen Prozente, die ich vorhin gesagt habe, was die Pflege angeht. Es dauert etwa 5 bis 7 Tage, bis dieses Gerüst und das Dach steht und die Folie drumherum ist. Das mache ich auch alleine mit ganz wenigen Ausnahmen. Also meine Söhne helfen mir da und meine Frau auch. Wenn ich Gefahr laufe, von der 5-Meter-Leiter zu fallen, dann sagen sie so, jetzt kommen helfende Hände dazu.
Können Sie auch ein paar Freunde einladen und gleichzeitig abgrillen?
Das könnte man machen, aber da kommt man ja nicht mehr zum Arbeiten.
Stimmt.
Da dieser Bau jedes Jahr anders aussieht und ich den Plan eigentlich maximal im Kopf habe, und zwar dann, wenn ich sehe, was ich mache. Also ich bin da kein so ein Expliziter, der das alles aufzeichnet, sondern ich sehe dann, die verändern sich ja, die Pflanzen wachsen ja auch die Höhe, und das ist auch tatsächlich statisch ein Problem. Ich habe ja vorhin gesagt, die eine Palme ist 5,5 Meter hoch. Da ist jetzt die Grenze erreicht. Denn wir haben ja auch im Herbst und im Winter viele Stürme, hatten wir jetzt dieses Jahr wieder 4 oder 5 Stück, bis zu 120 Kilometern, dann wirkt es ja wie ein Segel. Da muss man echt aufpassen. Es ist ja nur Holz mit Schrauben und Winkeln und Baufolie drumherum. Bis jetzt hält's. Ich klopf da auf Holz, klopf, klopf. Aber es ist jetzt an der Grenze, ich merke das auch, weil die Folie hat jetzt schon Risse, aber jetzt ist natürlich jetzt nur noch nachts ein bisschen Frost. Ich mache jetzt auch gar nichts mehr. Ich steige jetzt nicht auf 5,50 Meter hoch, um ein Loch zu stopfen, das unter Umständen dann meins am Kopf größer macht. Das möchte ich dann nicht.
Wenn diese Palme, die wächst ja wahrscheinlich immer weiter, kann man die kürzen oder muss die dann raus?
Nein, die muss dann raus oder sie muss überleben, egal komme, was da wolle. Also mein Tipp wäre dann, oder mein Wunsch wäre, sie überlebt. Einfach und dann, aber sie wird dann irgendwann wohl, wenn es tatsächlich nicht deutlich wärmer wird im Winter, auch wenn das viele befürchten, ich würde es ja befürworten, individuell für mich, subjektiv, dann wird sie wohl irgendwann raus müssen und vielleicht irgendwo hin, wo sie es besser hätte dann im Winter. Aber ansonsten, die wächst auch sehr schnell. Das ist eine Washingtonia, das, was man oft in Spanien und in Italien und Griechenland am Strand etc. sieht, ist eine sehr schnell wachsende Palme. Sie ist auch sehr robust. Deswegen heißt sie auch Washingtonia robusta. Und die hat letztes Jahr, hatten wir ja auch so 3-4 Nächte, wo es so 12, 13 Grad minus hatte. Und das mag die eigentlich gar nicht. Bei 3-4 Grad kurzfristig ist eigentlich Feierabend bei der. Deswegen ist die auch geschützt. Aber da hatte ich geglaubt, bis 3 Tage vorher, diese Eispeitsche, wie sie so schön genannt wurde, geht an uns vorbei. Nein, sie ging nicht vorbei. Und dann blieb mir nur noch so ein großer 500 Liter Sack versuchen, da drüber zu werfen. Aber wenn natürlich allein das Palmendach, also das Blätterdach, schon fast 40 Quadrat oder 30 Quadratmeter einnimmt, dann kommen sie mit so einem Sack nicht mehr arg weit. Das End vom Lied war dann, dass die im März, als ich alles aufgemacht habe, keine Blätter mehr hatte. Beziehungsweise braune, also es war nur noch Stroh da hing. Und dann haben wir gesagt, die kann ich wegwerfen. Und ich glaube ja immer daran, dass Menschen wie Tiere sich bessern können und sagen, ich beiß mich da durch. Und tatsächlich, die kam wieder. Oh. Und sieht es auch wieder schön aus. Und dieses Jahr habe ich es dann so gemacht, auch wenn jetzt wirklich kein Winter da war, dass er geschützt in diesem Umbau steht. Aber der Umbau dieses Jahr ist tatsächlich etwas kleiner, weil ich es A, meiner Frau versprochen habe, und B, ja, es hat gesundheitliche Gründe, und B, ich im Alter bin, wo ich dann den ganzen Tag auf einer Leiter stehen, 8 Stunden auf so einem Tritt, ist in meinem Alter und meiner Gewichtsklasse tatsächlich nicht mehr gut. Ohne das jetzt schönreden zu wollen, wenn man fast 60 ist, ich sage auch, wenn man Spaß an was hat, macht man es, aber irgendwann, wenn das dann mehr anstrengt als Spaß macht, dann sollte man sich etwas anderes überlegen. Und wie gesagt, ich reduziere das, ich baue auch immer mehr Pflanzen ein, die, wenn es die Alten nicht geschafft haben, wo dann tatsächlich ohne Schutz auskommen. Also in unseren Breitengraden wohlgemerkt, also in unserem Kreis, Landkreis Karlsruhe, ohne Schutz auskommen.
Ohne Schutz, hat aber trotzdem eine Untergrenze, ne? Das waren diese berühmten minus 15 Grad, die Sie eben gesagt hatten, oder?
Ja, das ist so die Grenze bei 15 Grad. Selbst da würde ich dann bei vielen Palmen, also bei der Hanfpalme zum Beispiel, nichts mehr machen. Die kriegt dann zwar so leichte Blattschäden, das sieht dann aus, wie wenn jemand durchgelöchert hätte. Und ein bisschen so ausglasen nennt sich das, wie wenn sie Glasblätter kriegen würde. Das wächst sich aber entweder raus oder die neuen haben das gar nicht mehr. Das sieht etwas unschön aus, aber ich lege tatsächlich auch keinen Wert auf einen malerischen Garten, sondern es soll so wachsen, wie er soll. Ich sage das auch so. Ich habe nichts dagegen, wenn einer sagt, Mensch, ich habe die grünste Palme der Welt, finde ich toll. Aber den Aufwand, dann kommen wir wieder auf den Punkt, mit dem Aufwand ist dann so hoch, mit speziellen Bodenmixturen und mit, keine Ahnung, speziellen Wässerchen und speziellen Dünger, muss ich nicht haben. In der Natur sehen die auch nicht so aus.
Haben Sie denn da so mittendrin dann irgendwie eine Bank stehen, wo Sie sich dann schön hinsetzen können?
Ich habe keine Bank, sondern ich habe einen Tiki.
Ein Tiki?
Ja, und zwar, das ist so eine Art ein hawaiianisches Häuschen.
Ja, so eine Bar eigentlich, ne?
Wie so eine Bar, das ist aber wirklich ein Häuschen, so 3 auf 2 Meter, mit Palmendach gedeckt und aus massivem Holz gebaut. Und da gibt es auch keinen Plan dafür. Ich war viele Jahre, für jedes zweite Jahr in Florida und die Häuser, die wir da angemietet haben, hatten immer so ein Tiki-Häuschen. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich einfach nur Fotos gemacht habe, habe dann im Internet geguckt, ob es da Baupläne gibt. Es gab tatsächlich einen einzigen, der das angeboten hat, der wollte aber $400 haben, nur für den Bauplan. Und ich so, nö, das mache ich da mit den Bildern so. Dann habe ich das auch, eben wie mein Schutzbau auch, das Ding einfach gebaut und siehe da. Sieht einfach einwandfrei aus. Die Leute sind begeistert. Man kann da zu viert reinsitzen. Da sind auch zwei namibische Stühle drin. Die passen natürlich jetzt vom Namen her nicht rein, aber das sind so handgefertigte von den Eingeborenen dort. Ich habe da Verwandte, die da immer hingehen und haben mir diese Stühle mitgebracht. Und ich habe gesagt, die nehme ich wunderbar aus so angeschwemmten Trockenholz, was man als am Strand findet. Werden da so massive Stühle gebaut aus 3 Beinen. Das heißt, die schaukeln auch nie und wackeln auch nicht. Und ja, dann kann man da drin sitzen und kann dann zuschauen abends, wie ich den Benebler laufen lasse. Das habe ich auch noch in der Mitte des Gartens, habe ich auf knapp 6 Meter so eine Gardena-Dusche stehen, die vernebelt. Und dann ist im Grunde nochmal eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit, weil gießen tue ich eigentlich gar nicht.
So ein Ding wollte ich auch für den Balkon immer mal haben, wenn es so heiß ist im Sommer. Einfach so.
Ja, das ist eine wunderbare Sache.
Super, ja. Sie sagten gerade, der Boden. Diese Pflanzen, die Sie da haben, kann ich die einfach so zapzarab in den Boden pflanzen, den ich vorfinde?
Nee, ja, ne? Ja, doch. Also es wäre sogar sinnvoll, so habe ich es gemacht, den Mutterboden abzutragen, weil Exoten oder halt tropische Pflanzen mögen eher einen kargen Boden. Also er soll gut trainiert sein, also eine gute Drainage drin. Das bedeutet, Sie machen ein bisschen Split rein, ein bisschen Kies rein, ein bisschen Sand und maximal 30-35% entweder Mutterboden oder Blumenerde. Also je karger der Boden, umso besser wächst tatsächlich. Das ist auch das Geheimnis des Urwalds.
Das würde ja dann auch bedeuten, wenn wir auf den Klimawandel gucken, dass langfristig solche Gärten wie Ihre hier der Normalzustand wären oder der wünschenswerte Zustand.
Wünschenswert weiß ich nicht, aber es wird wohl eher so in die Richtung gehen, dass dann Pflanzen angebaut werden, sei es jetzt ja, Exoten oder halt ja, artfremde, Neophyten nennt man das ja, wobei Neophyt immer so einen negativen Touch hat, weil die oftmals auch aggressiv sind. Und da ist, ja, muss ich sagen, es gibt tatsächlich auch in meinem Garten eine Palme, die Hanfpalme, obwohl jeder sie liebt. Man muss aufpassen, ich habe jedes Jahr 30.000, 40.000 Nachkömmlinge, das ist kein Scherz. Ich habe Männlein und Weiblein, ja. Und die Bienen lieben das, auch wenn das viele nicht glauben, dass Exoten von Bienen genutzt werden. Den Bienen ist das vollkommen egal, ob wie die Pflanzen heißen. Die sind da wirklich offen, wie Menschen sein sollten, sage ich immer. Was sie kriegen, nehmen sie. Das ist nur bedingt durch den Bau des Rüssels der Bienen, also des Saugrüssels. Es gibt natürlich spezialisierte Bienen, die auch spezielle Pflanzen brauchen, aber die sehen wir sowieso weitestgehend nicht. Beziehungsweise das sind dann Wildbienensorten, aber selbst bei Wildbienen habe ich 7 oder 8 Bienensorten bei mir im Garten. Die fragen nicht, kann ich das haben? Und die nehmen sich so einfach und die befruchten das. Und dann habe ich jedes Jahr, wie gesagt, also wenn es wenig ist, sind es 30.000 Samen, sind eher 40.000 bis 50.000.
Manchmal. Wie groß sind die? Da liegt jetzt nicht alles von der Tulpenzwiebeln, ne?
Also. Nee, die sind winzig klein, also, ach Gott, vielleicht ein Dreiviertel Zentimeter im Durchmesser, aber da hängt an so einer Dolde mit vielleicht 2.000, 3.000 Stück dran und dann haben sie, ja, zwischen 10 und 20 Dolden haben sie da hängen. Und dann müssen sie aufpassen, wenn die reif sind und sie fallen runter, dann treiben die auch im Winter, wenn es kalt ist, treiben die aus.
Und verdrängen alle anderen Pflanzen?
Die würden dann alle anderen Pflanzen verdrängen. Am Anfang habe ich sie drin gelassen, aber ich habe jetzt über den Winter fast 100 schon wieder rausgenommen. Ich schneide die ab, weil es hat gar keinen Sinn. Ich kann auch welche verkaufen, aber viele wollen gar nicht warten, weil sie natürlich noch zu jung sind. Die ersten 2, 3 Jahre wachsen die recht langsam. Die meisten Leute wollen natürlich große Pflanzen. Die machen aber einen großen Fehler, sage ich immer, mit den großen Pflanzen, weil man weiß nicht, wie sind die aufgewachsen, wo kommen sie her. Und vor allen Dingen, das ist ja wie wenn sie einen normalen Baum jetzt umsetzen. Der wird ja beschnitten in den Wurzeln, damit sie möglichst viel transportieren können auf dem LKW oder auf dem Schiff. Und denen fehlt im Grunde nochmal die Nahrungsaufnahme. Das ist wie wenn man mir den Mund dreiviertel zuschnüren würde und nur noch ein Strohhalm reinpasst. Das ist eben nicht gesund und dann brauchen die viele Jahre, um sich zu erholen. Das tun die auch, aber die Leute haben gar keine Geduld mehr.
Wie wurzelt denn eigentlich so eine Palme?
Flach.
Flach, okay.
Zum Glück. Ja, also die zumindest, also die Hanfpalme und die Washingtonia, die wurzeln flach. Meine Dattelpalme, die wurzelt beides flach als Haltung, also zum Halten und sehr tief, fast 30 Meter. Ja, deswegen wachsen die auch in der Wüste. Das juckt die gar nicht. Ja, die haben so eine Pfahlwurzel und da holen die sich Wasser. Und wo eine Dattelpalme wächst, da ist auch Wasser.
Kann man ihre Datteln essen?
So alt ist die noch.
Sie merken, ich bin mit Hunger in die Sendung gegangen. Ne?
Ja, Bananen, ich merke Datteln. Ja. Ach Gott, ich Kaki, Pfirsiche, Naschi, alles wunderbar. Nee, also die ist zu klein. Okay. Ich weiß gar nicht, ob die das bei uns schaffen würde, aber da gehen bestimmt 30, 40 Jahre ins Land bei uns. Das schaffe ich nimmer.
Sie sagten eben schon, Sie würden Samen auf Reisen mitnehmen. Also vermutlich bekommen Sie Ihre Pflanzen oder die Samen für Ihre Pflanzen jetzt nicht bei Hornbach in der Gartenecke, ne?
Nicht mehr, da gibt es nichts, was ich... Tut mir leid.
Irgendwann wächst
aber
man
raus.
Aber
das hat was mit mir zu tun. Ja, klar. Das hat was mit mir zu tun. Also ich habe mich so spezialisiert, dass ich selbst in Fachzentren ganz wenig noch bekomme, wo ich sage, das will ich haben.
Aber wo bekommen Sie es dann her?
Selber züchten oder durch genauso Verrückte. Sie glauben gar nicht, ich bin nicht der Einzige, ich bin nicht allein. Es gibt, ich bin da in mehreren Gruppen, Exotengruppen in Deutschland, Österreich, Schweiz lassen wir aus, weil nicht, dass wir die Schweiz nicht mögen, aber Pflanzen zu verschicken ist tödlich für die Pflanzen, weil dann bleibt das 4 Wochen irgendwo an der Zollstation auf der Schweizer Seite oder auf unserer Seite, dass sie sagen, Moment, jetzt kommt das zur Schweiz, das lassen wir mal hier liegen, weiß der Teufel, was das ist. Also das eher erfolglos, obwohl die auch schöne Sachen haben. Und dann können sie natürlich, ist ja nicht so weit weg, wenn sie es schnell haben wollen, nach Holland. Da bekommen sie sehr viele exotische Dinge, die wir hier nicht bekommen.
Woran liegt das?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich vermute mal, aber das ist eine Mutmaßung, dass es letztendlich an den Kunden selbst liegt. Es hat ja auch ewig gedauert, bis jemand mal Oleander gekauft hat. Das war also 50er Jahre, hat man gesagt, oh, Italien, Oleander. Jetzt hat jeder einen Oleander, aber so, dann fing es mal an, hat einer tatsächlich mal eben so eine Faserbanane gehabt. Und dann gucken alle, die Deutschen sind ein bisschen langsam. Auch wenn es jetzt verallgemeinert ist, aber wir sind sehr langsam, was so Innovationen oder neue Dinge
konservativ angeht. Sind wir.
Sehr konservativ und warten immer erstmal ab, was passiert. Aha. Aber ich bin immer einer, der vorne herreitet und auch Enttäuschungen in Kauf nimmt, das weiß ich. Aber ich sage immer, geht nicht, gibt's nicht. Es gibt Dinge, die funktionieren auf Dauer nicht, da bin ich ganz ehrlich, auch mit meinen Pflanzen. Aber nur, weil es dreimal nicht geklappt hat, heißt nicht, dass es das vierte Mal nicht klappt.
So, und wenn Sie dann irgendwo im Urlaub sind und den Koffer voller Samen haben. Sie sagten vorhin, das könnte rechtliche Probleme geben. Darf man nicht einfach einen Samen mitnehmen? Ich meine, die liegen da überall rum.
Ja, das schon. Also in der Ausfuhr macht natürlich das Urlaubsland keine Probleme. Da können sie eigentlich alles mitnehmen. Aber am Flughafen in Deutschland, wenn sie zurückkommen, ist ein Problem. Und ich habe immer meine CITES-Liste dabei. Die CITES-Liste ist so eine weltweite Übereinkunft über geschützte Pflanzen und Tiere. Und alles, was da drin steht, lasse ich aus. Es gibt auch Dinge, wo ich sage, ich habe auch in Mexiko schon Pflanzen gesehen, wo ich genau weiß, wenn ich die hätte, wäre ich wahrscheinlich der Einzige in ganz Europa, der die hätte. Aber ich würde niemals eine Pflanze mitnehmen. Das mache ich nicht, denn ich möchte, dass der Nächste die auch sieht und sie auch stehen lässt. Aber wenn da Samen dran hängen und sie steht nicht auf der CITES-Liste, dann nehme ich die mit.
Aber warum würden Sie denn keine Samen mitnehmen, die auf der CITES-Liste stehen? Es sind doch nur in Anführungszeichen Samen.
Ja, aber wenn der Nächste denkt vielleicht noch nicht mal ansatzweise so weit und sagt, oh, ich nehme die Pflanze mit, da gibt es bestimmt noch Samen und dann der Samen keimt vielleicht nicht. Also ich denke, ich versuche da zumindest pflanzentechnisch ein bisschen weiterzudenken. Ich möchte, dass das so bleibt, wie es ist, am besten noch ein bisschen besser. Und ich sage auch immer, alles, was ich mit irgendwo hinnehme, nehme ich auch mit zurück. Also ich würde auch nie irgendwo Müll oder was liegen lassen. Ich sammle sogar manchmal am Strand oder so. Oder wenn irgendwo was rumliegt. Ja, ich kann das nicht, weil ich sage, wenn ich irgendwo hingehe, nehme was zu essen mit, dann kann ich das auch wieder in meine Tasche, die ich ja dabei hatte, auch wieder mitnehmen. Und wie gesagt, bei den Pflanzen, ja, also bis jetzt hatte ich wirklich noch nie Probleme, außer große Augen oder seltsame Blicke, eben weil, als wir von Mexiko vor 4 Jahren kamen, da war ja ein Koffer voll mit Samen. Also viele Dinge, die ich selber nicht kannte, die ich dann über englische und internationale Gruppen ausgetauscht habe. Manche Dinge habe ich dann, ich wollte sie dann verkaufen, die gekeimten Pflanzen. Dann hat man mich gleich ermahnt, ich soll das bitte lieber nicht machen.
Aha.
Und ja, es sind natürlich auch welche dabei, die, wie soll ich sagen, für Dinge benutzt werden, die mir gar nicht in den Sinn kamen.
Also Drogenpflanzen
ja,
sozusagen.
Ja, das kann man so sagen. Also gerade Mexiko, die haben so verschiedene Pflanzen, die die Maya schon in ihr historisches Bier hatten, die sowas Ähnliches reingemacht haben. Und da reichen 3 von den Samen, wenn man die ein bisschen einweicht und nimmt davon einen ordentlichen Schluck, dann hat man 3 Tage schöne Zeit.
Ach,
ja, ich wusste das nicht, aber die englischen Gruppen und Kleckstein nehmen das sofort raus, weil ich habe noch Bilder gepostet, um zu wissen, was ist denn das überhaupt? Und ja, dann habe ich das natürlich rausgenommen. Gott will, ich will ja da keinen Ärger kriegen. Und, ja, aber das sind so Anekdoten am Rande.
Mhm. Wie muss ich mir denn dann Ihren Keller vorstellen? Ist da Regalwände voller Schubladen mit allen möglichen Samen der Welt?
Nein, absolut Schade. Nicht. Ich habe ja gesagt, ich bin kein expliziter Sammler, auch keiner, der das ganz genau macht, aber meine Garage. In der Garage habe ich ein Regal. Also ganz, ganz weit weg sind sie nicht. In der Garage habe ich ein Regal, das sind so Kartons und alle Tuberschüsseln und alles Mögliche, was man im Haus sonst nicht mehr benötigt. Und da kommen dann die jeweiligen Samen rein. Und für mich ist das auch immer ein Spaß. Ich mache auch immer das Jahr drauf. Ganz wichtig ist, wenn ich nicht weiß, was es überhaupt für eine Pflanze ist, und stelle dann fest, wie unglaublich lange Samen in den widrigsten Umständen, also da ist es eiskalt in der Garage und dunkel immer, manchmal auch feucht und keine Ahnung, die Mäuse sind vielleicht auch noch dran, dass die auch nach 12, 15 Jahren ohne Probleme keimen.
Hm. Trotz dieser Zitisliste, gibt es irgendeine Traumpflanze, die Sie gerne im Garten stehen hätten?
Eine?
Wie viele Traumpflanzen gibt es, die Sie gerne im Garten stehen?
Also so ad hoc würde ich mal sagen, mehrere hundert, nein.
Oh.
Aber eine, die ich mit Sicherheit gerne hätte, aber da weiß ich von vornherein, es macht gar keinen Sinn, weil sie auch im Haus gar nicht überlebt auf Dauer. Hm. Das wäre eine weiße Banane, tatsächlich. Eine Musa AEAE heißt die. Die ist fast weiß, cremefarbig von den Blättern und hat nur ganz wenig Grün noch. Die sieht wunderschön aus und ich habe die mal in Florida gesehen und die war im Angebot, weil die sind wirklich billig da drüben, die Pflanzen. Da habe ich so eine kleine für $150 und habe gedacht, soll ich sie nehmen oder nicht? Nee, ich habe sie nicht genommen, weil ich wusste, sie hat keine Chance. Definitiv nicht.
Aber warum nicht?
Ja, wo soll ich sie hin tun? Die braucht ständig über 20 Grad. Ständig. Okay. Auch nachts. Also ich kann nicht sagen, gut Nacht, du hast jetzt nur noch 10. Nee, die sagt, unter 20, dann gehe ich ein. Bis morgen früh kannst du mich beerdigen. Das ist leider so. Dann ist nicht wegen des Geldes, aber ich sage dann eher, habe ich mit der Pflanze mittlerweile gesagt, das muss ich ihr nicht antun. Und ich tue meinen Pflanzen ja schon sehr viel an, diesbezüglich. Also ich weiß, wenn ich im Winter raus bin, gucke nach denen, manchmal gucken die mich schon böse an. Hört sich doof an, ist tatsächlich so. Ist vielleicht auch das Geheimnis, wenn man hat irgendwie eine Verbindung dazu. Und wenn man etwas liebt, macht man ja oftmals instinktiv alles richtig. Oder das meiste zumindest. Und dann klappt das auch. Also weil Sie vorhin gesagt haben, bei Ihnen geht ihm alles ein. Ich kenne sie jetzt nicht persönlich,
ja, aber es stimmt schon.
Lieben sie ihre Pflanzen nicht genug.
Das kann gut sein, ja. Ne, das ist so, ich habe dann so eine Sachbeziehung zu denen. Ne? So,
ja.
Sieht ganz hübsch aus, danke. Aber vielleicht reicht das nicht, ja?
Genau.
Kann sein. Aber haben Sie noch nie dran gedacht, sich auch ein Gewächshaus zu bauen, sodass sie immer 20 Grad halten könnten?
Doch, das ist der einzige Plan, den ich habe. Ich wohne in der Doppelhaushälfte, dass wir mit so einem ziemlich schrägen Dach, also nicht steil, sondern eher flaches Dach. Und da ist die oberste oder die tiefste, wo die Dachrinne ist so knapp 6 Meter ungerade. Da ist mal so eine leichte Schräge rüber bis ins Ende vom Gelände, dass man diese 100 Quadratmeter praktisch zweistöckig im Gewächshaus hätte.
Wow.
Das scheitert an mehreren Punkten. A, ich durfte es nie so bauen, wie ich wollte, und zwar von zwei Seiten nicht. Der Finanzminister macht da nicht mit.
Wie?
Wir reden da von einer 7-stelligen Summe.
Oh,
ja,
okay.
Also Finanzminister.
Ich dachte, der Finanzminister.
Ja, und nur für Pflanzen. Ich meine, da hört natürlich auch der Spaß.
Ja, klar.
Aber das ist so ein Traum. Das Zweite ist, und das ist, was noch viel wichtiger ist, die Nachbarn würden ja gar nicht mitspielen durch die große Glasfläche.
Okay, ja.
Das kriegt man gar nicht, es ist ja praktisch ein Anbau, der braucht eine Baugenehmigung und dann muss man es einreichen, dann sagen die, ich glaube, jetzt ist er ganz durchgedreht. Was ich gerne hätte, wäre so ein Gartengrundstück, wo man eine alte, abgerissene Gärtnerei draufstellt. Sowas würde ich gerne machen, vielleicht, wenn ich in Rente gehe, das ist so. Und vielleicht dann auch Leuten, Kindern, Jungen, Alten, was auch immer, zeig, was in unseren Breiten möglich ist, mit möglichst wenig Aufwand, wenn man nur die richtigen Ideen hat.
Wenn die Nachbarn sagen oder sagen würden, jetzt ist er ganz durchgedreht, halten die Nachbarn sie jetzt schon für durchgedreht?
Kommt es, wird es gesendet? Ja.
Tatsächlich, die sagen immer, du hast doch nicht mehr alle Freundchen.
Ja, das ist noch der Positive, so wie sie es jetzt sagen. Es gibt auch noch viel schräger. Also die tatsächlich bösartig werden.
Ach, ja, ich hätte erwartet, dass sie sagen, Mensch, das ist ja mal ein toller Garten, warum mache ich sowas nicht?
Nee, das ist nicht mal Neid, es ist tatsächlich, ich kann es gar nicht nachvollziehen, gerade in Zeiten, wo immer mehr Leute entweder keinen Garten, Schottergärten oder gar nichts machen, kriegt man gesagt, es stört sie, dass so viele Pflanzen drin sind. Warum, kann man nicht erklären, aber es stört.
Das Zweite ist... Nicht ordentlich genug?
Das sowieso. Ah. Das ist ja nicht ein rein Gliese Urwald. Aber es ist ja nicht, es ist ja kein... Wie soll ich sagen, es ist ja nicht unaufgeräumt oder unordentlich, es ist ein Naturteil, es ist ein Stück Natur, möglichst naturnah. Ganz die Natur kann ich nie machen, ganz klar. Aber ich lasse so vieles wachsen, wie es will und gucke nur, dass ich durchlaufen kann. Das reicht mir eigentlich. Aber es ist nicht so, dass der irgendwo Unkraut wuchert oder gar nicht. Aber die Leute können dann nicht, oder gewisse Leute können nicht reinschauen. Und das stört sie. Und außerdem durch die vielen Pflanzen sind so viele Insekten da und das lockt so viele Vögel an. Dann kann man nicht in Ruhe auf der Terrasse sitzen. Das ist tatsächlich so. Also nee, es ist nicht tatsächlich so.
Es ist doch total tatsächlich nett, wenn viele Vögel da sind.
Ja, natürlich. Ich habe auch, aber die Insekten sind das oftmals das Problem. Ich habe auch Hornissen bei mir, ich habe Wespen da und die machen, ich bin noch nie gestochen worden. Die machen ja auch nichts. Das sind ja Nützlinge, das glauben ja viele gar nicht. Die sagen mir bloß, Wespen, die machen alles kaputt und stechen. Das stimmt gar nicht. Die sind, die fressen einen Haufen Schädlinge. Ich spritze ja auch gar nichts. Ich habe keine Chemie im Einsatz, außer im Frühjahr, wenn es Austrieb ist. Und die Blattläuse freuen sich über den Hibiskus, weil der nimmt ja immer alles. Alle Krankheiten, die es gibt und alle Schädlinge, schreit der Hibiskus, hurra, hier bin ich. Dann habe ich so eine 5%ige Kaliseifenlösung, also eine Urseife praktisch, wie sie es in der Apotheke bekommen, parfümiert ohne alles. Also 5%, das ist auf 1 Liter, das ist ein Kaffeelöffel und 5% Spiritus. Das wird aufgelöst, das sieht aus wie so eine leichte Milch und es wird dann besprüht und dann ersticken die. Aber das ist keine Chemie in dem Sinne, dass da die Pflanze geschädigt wird. Man kann das sogar einatmen. Es riecht frisch, wie Seife letztendlich. Das mache ich dann eine Woche lang. Und der Rest machen dann die Vögel und die Wespen und die Hornissen.
Keine Chemie auf die Pflanzen? Düngen Sie den Boden?
Den Boden gar nicht. Da ist eine Deckschicht drauf aus Basalt. Das würde jetzt erst nach Schottergarten sich anhören, ist es aber nicht. Allein schon, weil viel zu viele Pflanzen draufstehen. Aber Basalt ist nachweislich der beste Langzeitdünger der Welt. Da brauche ich die nächsten 14.000 Jahre nichts machen.
Ich habe mich eben gefragt, als Sie sagten, ja, von diesen Bananen-Nachkömmlinge könnten Sie auch verkaufen und dann die Samen, die Sie haben und so.
Das mache ich auch.
Ich wollte gerade fragen, ist das oder könnte das ein Geschäft sein, ein Job?
Ein Traumjob. Also für das, was ich dann tun würde, wäre es ein Traumjob. Ich habe aber ein Problem damit, daraus ein Geschäft zu machen, denn ich verschenke mehr, wie ich verkaufe. Ich möchte, dass Menschen Freude damit haben und wenn als Leute kommen und sagen, ich habe den Garten noch nicht gesehen, ich mache auch, habe ich die ganzen Jahre mitgemacht bei den offenen Gärten, die alle 2 Jahre bei uns stattfinden, wo praktisch Mitglieder der Gemeinde anderen praktisch der Gemeinde zeigen, was sie für Gärten haben. Da gibt es Bauerngärten und reine Nutzgärten und moderne Gärten, Kunstgärten und in dem Fall bei mir halt so ein Exotengarten. Aber das kam natürlich durch die Umstände der letzten 2 Jahre natürlich schlecht möglich, dass man da Leute einlädt. Und da habe ich jedem Besucher eine kleine Palme mitgegeben. Klar, viele fragen auch, hey, verkaufst du mir das? Ja, ich verkaufe auch, aber es tut mir eher weh. Ich verschenke es lieber, wie ich es verkaufe. Und wenn es was Besonderes ist, dann würde ich es, wie gesagt, dann gar nicht mehr verkaufen. Also das Geschäft würde schlecht laufen. Aber als Arbeit wäre es ein Traum.
Jetzt mal angenommen, Ich würde den Garten des Hauses meiner Eltern umbauen wollen. Also es ist halt so ein ganz normaler Garten. Stehen drei Apfelbäume oder zwei Apfelbäume, glaube ich, ein Kirschbaum, die üblichen Geranien, was da halt so steht.
Ja.
Wie mache ich das?
Das ist, möchten Sie, also gedanklich jetzt das Umbauen in so einen Exotengarten?
Ja.
Stehen die Bäume, ich sage es mal, kreuz und quer oder irgendwie an einer Reihe oder an der Grenze?
Die stehen an einer Reihe. Also es ist praktisch ein L-förmiges Grundstück und an dem kürzeren Dings vom L stehen so diese drei Bäume hintereinander sozusagen.
Ideal, das ist sehr schön. Dann lassen Sie die, würde ich die Bäume da stehen lassen, würde aber um die Bäume herum, also am Boden entlang, ich sage es mal als Bodendecker und auch dazwischen, bis die ersten Früchte anfangen, also praktisch auf Stammhöhe, da kann man dann ohne weiteres dann Dinge pflanzen, die schon exotisch wären. Man könnte da Lavendel zum Beispiel, ist ideal. Es schützt ja auch oftmals vor ja nicht dauerhaft, aber doch ein bisschen, ein Stück weit vor Schädlingen. Sie könnten dann im Untergehölz Ingwer anbauen. Sieht zwar ungewöhnlich aus, wenn oben Apfel wächst und unten Ingwer steht, aber Ingwer sieht ja ähnlich aus, wenn man sich so ein Bild machen kann von den Blättern, wie Mais von den Blättern. Die Blüten allerdings sind der Wahnsinn, sind wunderschön. Das sind so ganz lange Kolben in Orange, Rot, Gelb. Das ist wunderbar. Die gibt es dann auch in verschiedenen Möglichkeiten. Dann könnte man Funkien und Zimmeraralien reinsetzen. Die haben dann so einen tropischen Look, weil die große Blätter haben und recht wuchtig werden, auch schön letztendlich blühen. Auch Insekten nützlich sind. Und mit den Aralien hätten sie auch bis in den November, Dezember hinein auch Blüten. Das heißt, wenn Hummeln noch fliegen, bei uns fliegen im November als noch Hummeln, haben die auch noch Futter, weil die sehr spät blühen. Ja, dann könnten sie den langen Teil, weil sie sagten, da ist ein normaler Garten, das von dem L, da könnte man dann anfangen. Ich würde sagen, keine Pflanze größer als 50, 80 Zentimeter, auch die Palme nicht, und dann lieber Zeit lassen und wachsen lassen. Dann sieht man, wie sie sich entwickeln über die Jahre. Und dann kann man ja auch noch korrigieren, sagen, oh, da fehlt noch was oder oh, das wird mir da im Weg zu viel oder wie auch immer. Dann könnte man unter Umständen das noch korrigieren.
Muss ich das denn eigentlich so dicht pflanzen, wie Sie das gemacht haben? Oder kann ich das auch dünner, lockerer pflanzen?
Ja, ja. Die meisten, die Exoten haben, haben das tatsächlich ganz dünn gesät, in Anführungszeichen, dass man dann fast schon Alleinstellungsmerkmale hat. Das kann man natürlich auch machen. Das habe ich auch schon gesehen, dass einer nur einen Rasen hat und in der Mitte eine wunderschöne Palme mit vier Wegen, die wie ein Kreuz auf das Ding zu gehen. Hm. Das sieht auch toll aus. Dann hat man so einen Blickfänger. Aber ich persönlich, aber das ist wie gesagt subjektiv, möchte halt möglichst viele Pflanzen da drin haben, weil das, ich merke das ja auch am Ergebnis, das kommen immer mehr Vögel, immer mehr Tiere, auch Jagdinsekten und ja, ich habe einen Igel, ich habe Kröten, obwohl ich gar kein Wasser habe, weil es feucht da drin ist, das reicht denen vollkommen aus. Also ich habe ganz viel Leben da reingebracht und ringsrum, muss ich fast schon sagen, sterben die Pflanzen und die Tiere drumherum und ja, vielleicht flüchten sie auch in das letzte Paradies. Ja, das ist ein bisschen überzogen, aber es gibt nicht nur, ich sage es mal, traurige Gärten, aber es sind viele, Sie wissen das wahrscheinlich selber, es sind viele Leute, die sagen, ich möchte zwar einen Garten haben, ich möchte aber A, keine Arbeit haben und B, soll es aufgeräumt sein. Warum das so ist, liegt vielleicht in der Natur des Homo sapiens und speziell des Germanen, aber aufräumen oder aufgeräumt sein ist eine Definitionsfrage. Also ich sage, da wo Leben ist, muss gar nichts aufgeräumt sein, sondern da soll das nur so sein, dass sich alle wohlfühlen. Natürlich, wenn ich jetzt in den Garten gehe und sage, nur wegen den Tieren ist es da toll, aber ich mag es gar nicht, macht es ja keinen Sinn. Also die Grenze sehe ich da auch immer, wenn ich mich mit anderen unterhalte. Es muss ja demjenigen gefallen, der diesen Garten anlegt. Ich würde auch niemals empfehlen, macht es so wie ich. Es sei denn, es kommt jemand, wie Sie jetzt fragen, und sagen, oh,
das will ich auch.
Genau, das will ich auch. Wie würdest du das machen? Aber ich kläre die Leute natürlich auf, dass man da anders gärtnern muss als grundsätzlich.
Ja, aber wenn ich doch weniger Arbeit damit habe, dann das ist doch ideal.
Natürlich, also ist das ideal.
Ich will ja nicht den ganzen Tag im Garten rumrasseln, sondern will da sitzen und den Vögelchen zugucken.
Ja. So ist es, das können sie ja dann auch. Also das ist klar, ganz ohne Arbeit wird es nie gehen. Aber ich, wie gesagt, das sagen viele, die sagen, ach gut, du hast schon auf in Arbeit. Nee, das Gegenteil ist der Fall. Also die, auch wie gesagt, so Beikräuter, nennen wir es ruhig Unkraut oder Wildwuchs, das habe ich alles gar nicht durch die dichte Bepflanzung, weil es die haben, also neue Anpflanzungen haben nur dann eine Chance, wenn ich sie setze, weil ich dann was anderes dafür freimache. Ansonsten ist das ganz minimal da, wo die Vogelfutterstelle ist, da werfen die natürlich auch mal ungefressenes Futter und Samen da raus und da keimen der Stelle. Das ist gerade so groß wie ein DIN A4, DIN A3 Blatt. Da wachsen halt ein paar Gräser raus und die reiße ich dann profan dann einfach raus, fertig, Ende, da mache ich gar nichts.
So, jetzt kommt der Spezialauftrag.
Ja.
Nordbalkon in der Großstadt, beziehungsweise sogar eine Loggia, also es ist sogar regengeschützt. Was mache ich mit meinem Balkon?
Das ist gut. Regengeschützt ist ein gutes Stichwort. Nordseite, das heißt, Sie haben keine direkte Sonne.
Ja, morgens um 5 oder so, aber
ja, sonst nicht. Also praktisch, ja, das ist eher halbschattig bis dauerschattig. Da würde ich Schattenpflanzen stellen. Also was da gut hinpassen würde, wäre, wir gehen mal von den Temperaturen weg, wäre, soll es klein bleiben? Da muss ich noch fragen.
Da habe ich mir jetzt nicht drüber, ja, muss ja, ich habe ja, ja, genau.
Töpfe oder Kästen, die man praktisch
Töpfe oder Kästen,
wie so ein Hochbeet machen kann.
Oder auf den Boden stellen, also
das geht. Okay, ja. Also wenn es
sagen wir mal, höher als 2,50 sollte es nicht werden.
Okay, also schneidbar. Dann würde ich sagen, 2, 3 Fruchtpflanzen. Was da ganz gut geht, ist Naschi. Die können auch mit Halbschatten und Schatten zurechtkommen. Dann könnte man natürlich, was man da anfangen könnte, wäre als Nicht-Fruchtpflanze Fazia japonica, die Zimmeraralie. Was gut geht, wäre Abelien. Das sind so Art Ölsträucher. Die werden auch nicht groß. Man kann es auch schön in Form schneiden. Die kriegen so kleine Früchte. Die kann man sogar essen. Geschmack ist natürlich ein
Geschmackssache,
ja,
halt.
Geschmackssache, ja. Was geht schattig noch gut? Funkien gehen auf alle Fälle immer. Das ist wunderbar. Die sind auch unkaputtbar, selbst im Topf. Also wenn die mal 10, 15 Grad minus im Topf mitkriegen, sucht die gar nicht. Die kommen immer wieder. Treiben auch wieder schön aus. Und ansonsten bei...
Ja, so groß ist der Balkon gar nicht. Ich glaube, der ist jetzt schon voll.
Ja, man kann es ja schneiden. Es kann ja in Form bleiben oder halt teilen, wenn es zu groß wird, wie bei den Funkien. Dann kann man, sticht man ganz normal im Spaten oder weil es halt kleiner ist, mit der Schaufel durch und ohne groß Pflaster oder sonst irgendwas, einfach in der Mitte durch und dann hat man zwei Pflanzen, verschenkt eine oder wie auch immer. Das geht schon. Und alles andere, ja, wie gesagt, Naschi ging, dann können sie auch schön in Form schneiden wieder, dass er nicht größer wird, weil es ein Baum ist. Und wenn es dann noch ein bisschen was Exotisches sein sollte im Topf, gegen Gold- und Areca-Palmen, die würden noch gehen. Die nehmen das halbschattig bis schattig gerne hin, wäre kein Problem. Oder was auch noch ging, wäre Palmfahnen ging auch noch, Cycas revoluta. Das würde noch gehen oder noch, ah, der wird dann zu groß. Es wird der Balkon, so groß kann der Balkon gar nicht sein. Ein Baumfahnen, Dixonia antarctica, das ging auf alle Fälle noch.
Sie sagten vorhin, Sie sind fast 60 Jahre alt, gehen dann früher oder später auch in Rente in den nächsten Jahren. Und sagten auch gleichzeitig, naja, die Arbeit wird auch anstrengender.
Ja.
Gibt es in Ihrer Vorstellung ein Ende dieses Gartens, also dass Sie irgendwann auch tatsächlich Abschied nehmen müssen?
Zwei Szenarien gibt es. Die endgültige, logischerweise, die jeden trifft am Ende.
Klar.
Das ist die, was wo keiner drum herum kommt. Und eine, wenn ich tatsächlich, das ist so ein Gedankenspiel mit meiner Frau in Rente bin, dass wir so halbjährlich den grauen Alltag in Deutschland von 1.10. bis 30.04. im Warmen verbringen. Und das Kompromissland ist Spanien.
Das Kompromissland ist Spanien. Machen Sie das an den Pflanzen fest?
Nee, das mache ich an den Temperaturen fest. ich würde ja auch ganzjährig in die Tropen gehen, aber ich habe ja am Anfang mal angesprochen, meine Frau mag zwar die Wärme, mag auch die Tropen, aber sie mag diese dauerhafte hohe Luftfeuchtigkeit, verträgt sie einfach nicht. Und da man ja seine Frau liebt und auch weiterhin einen Partner haben möchte, dann wäre das Kompromissland Spanien, weil wir lieben beide Spanien, da ist es trocken. Zumindest da, wo wir als hingehen. Und ja, das wäre also so die Idee, dass man sagt, über den Winter schließen wir hier zu. Und dann habe ich ja ein halbes Jahr niemanden, der sich darum kümmert. Denn momentan ist es noch so, dass mein Schwiegervater sich tatsächlich in den Wochen, wo wir im Urlaub sind, darum kümmert. Aber der Mann ist 84 Jahre alt. Ja. Auch das ist natürlich zumindest arbeitstechnisch endlich. Und das möchte ich ihm auch nicht dauernd zumuten. Er hat zwar nur die Arbeit mit dem Töpfen, ich habe ja gesagt, ich gieße ja selber den Garten gar nicht an. Selbst wenn es mal 3 Wochen nicht regnet. Da ist so dicht bepflanzt, es verdunstet nur über die Blätter. und nicht über den Boden. Das ist das Schöne, auch der Vorteil an so einer dichten Bepflanzung. Also es ist wie so ein Mikroklima an sich. Aber die Töpfe müssen natürlich dann dreimal am Tag gegossen werden. Und wenn sie halt dann außer den 200 ungerade Pflanzen im Garten auch noch über 300 Topfpflanzen haben, er nicht auch gerne konservativ. Aber da ist dann irgendwann Schluss, da muss er seinen Garten sich kümmern und dann noch meinen, dass, also auf Dauer wäre es nichts, dass wir, wenn wir wirklich in Rente gingen, also wenn wir in Rente gehen und würden dann so ein halbes Jahr weg sein, dann würde ich mich wohl oder übel von diesem, wie er jetzt ist, mit dem Schutz, würde ich mich verabschieden. Ich würde die Palmen lassen, ich würde noch Exoten pflanzen, die auch ohne Schutz, ohne weiteres auskommen. Da kommen eben diese Fruchtbäume dazu zutage mit Kaki, Naschi und die Jujube und solche Sachen. Das würde dann gehen. Aber dann würde ich von der Art und Weise, wie ich es jetzt habe, würde ich weggehen tatsächlich. Also so vernünftig bin ich inzwischen. Vor 10 Jahren hätte ich Ihnen definitiv eine andere Antwort gegeben. Aber man wird ja auch ein bisschen altersweise. Andere sagen müde, aber es ist eine Altersweisheit. Man muss auch ein bisschen auf seinen Körper hören.
Alexander Wagner, vielen Dank.
Gerne.